Liebe Geschwister, das Thema meiner Osterpredigt heute lautet die Bedeutung der Auferstehung Jesu. Ich habe meine Predigt in 4 Abschnitte gegliedert. In der Einleitung nähern wir uns dem Thema der Fragestellung. Im 2. Abschnitt schauen wir uns kurz an, wer sind die Zeugen der Auferstehung? Und dann im Hauptteil schauen wir uns an, welche Bedeutung die Auferstehung für uns hat. Und dann folgen einige abschließende praktische Anwendungen. Nachdem Jesus gestorben war und Josef von Arimathia zusammen mit Nikodemus Jesus begraben hatten, danach glaubten die allermeisten Menschen in Jerusalem, dass es nun vorbei war mit Jesus und seinen Lehren und mit seiner Bedeutung. Der Tod war damals auch wie heute, fühlte sich so endgültig an. Und in welchem Zustand, in welcher Gemütslage waren die Jünger? Vor wenigen Tagen waren sie so triumphierend eingezogen in Jerusalem. Die Leute haben sie gefeiert, vor allem ihren Anführer, Jesus von Nazareth. Und jetzt, da sitzen sie nun, der Meister tot. Ratlosigkeit, Verunsicherung, wie soll es weitergehen? Ich denke, sie waren auch emotional erschöpft. Wenn wir uns vorstellen, was für eine Reihe von unfassbaren Ereignissen sie hinter sich haben. Wir lesen das heute so in einem Zug, so in 2, 3 Kapiteln, dann haben wir es so durch. Aber wenn wir uns vorstellen, was da alles passiert ist, was bewegte sie nun, jetzt, wo der Meister nicht da war? Der Meister, der alles konnte, aber selbst nun tot war, waren all die Jahre der Wanderschaft und waren all die Wunder umsonst gewesen? Die Welt hat viele Religionsstifter gesehen und sie sind alle irgendwann gestorben. Manche von ihnen sind in der Versenkung der Geschichte gelandet. Wir bekommen manchmal zufällig mit, ach, da gab es irgendwo einen auf der Insel oder in irgendwelchen Kulturen, gibt es irgendwelche Religionsstifter. Wir brauchen gar nicht auf irgendwelche Beispiele einzugehen, aber ich habe so vor einigen Jahren von einer Religion gehört, von der ich vorher nie was gehört hatte. Aber es gibt eine durchaus eine ansehnliche Anzahl von Menschen, die diesem Glauben folgen. Manche waren erfolgreicher. Sie haben es geschafft, irgendwas zu hinterlassen an Ansichten, an Lebensweisheiten, mit denen sich die Menschen bis heute beschäftigen. Und man kann von manchen sogar noch irgendwelche Überreste bestaunen. Aber das Besondere an Jesus und das Ungewöhnliche an ihm ist, dass er auferstanden ist. Wir haben keine Reliquien von Jesus, auch wenn das manche so behaupten. Es ist etwas völlig anderes. Die Bibel berichtet sehr ausführlich über die Passionsgeschichte, über die Leidensgeschichte und über die Auferstehung Jesu. Doch gerade das Thema der Auferstehung ist für viele Menschen ein gewaltiges Problem. Sie können und wollen nicht an eine Auferstehung Jesu glauben. Warum ist das eigentlich so? Wieso lehnen die meisten die Auferstehung ab? Wenn wir so in die Geschichte zurückschauen, da gab es im 18. Jahrhundert eine neue Geistesströmung, die unter dem heutigen Begriff Aufklärung zusammengefasst wird. Die Aufklärung ist eine neue Art des Denkens. Sie sagt, dass die Vernunft über dem Glauben steht und dass die Vernunft der einzige, der alleinige Maßstab menschlichen Handelns und Urteilens sein sollte. Und diese, es waren überwiegend Philosophen, diese Menschen, die diese Aufklärung verkündigten und in die Gesellschaft brachten, sie hatten massive Probleme mit dem Text, der über die Auferstehung Jesu spricht. Die Aufklärer sagten, dass die herrschenden Naturgesetze nicht gebrochen werden können, und deswegen Jesus gar nicht auferstanden sein kann. Deswegen haben sie als Legende abgetan und haben gesagt, dass das nicht logisch ist, dass das nicht rational, also mit dem Verstand, erklärbar ist. Und so wurde die Auferstehung damals zum zentralen Punkt der aufklärerischen Kritik am Christentum. Wie schaut es heute aus? Weil die Menschen auch heute gerne alles rational mit dem Verstand erklären wollen, sagen sie nichts anderes. Die meisten sagen, dass Jesus nicht auferstanden sein kann. So irgendwie ist das nicht wirklich glaubhaft. Auch viele Theologen glauben nicht an die leibhaftige Auferstehung aus den Toten, so wie sie in den Evangelien und in den Briefen beschrieben wird. Viele Theologen leugnen die Auferstehung entweder ganz, so wie Lüdemann, oder sie sagen, dass Jesus nur scheintot war, oder sie sagen, dass die Jünger nur eine Vision von Jesus nach seinem Tod hatten, weil sie so sehr sich danach gesehnt haben, ihn zu sehen, dass sie dann so eine Erscheinung hatten, so eine Art Halluzination oder Einbildung. Ich möchte ein Zitat von Bultmann anführen, einem führenden evangelischen Theologen des 20. Jahrhunderts, der zu dieser Frage Stellung bezieht. Er sagt, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Und wer meint, es für seine Person tun zu können, muss sich klar machen, dass er, wenn er das für die Haltung des christlichen Glaubens erklärt, damit die christliche Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich macht. Das ist ein Theologe, der viele Theologen geprägt hat. Er sagt also, ein vernünftiger Mensch, der so mit der Zeit geht, der so nicht irgendwo geistig irgendwie in anderen Jahrhunderten lebt, der kann nicht an die Wunder des Neuen Testaments glauben. Bultmann sagt, der christliche Glauben wird unverständlich und unmöglich, wenn man in der Verkündigung, in der Predigt über Jesu Auferstehung spricht. Wie erklärt er dann die Auferstehungsberichte, die wir aber in verschiedenen Evangelien finden und auch in den Briefen? Er sagt, Jesus ist auferstanden im Herzen eines Gläubigen. Die Botschaft von Jesus, die ist auferstanden. Aber er sagt, Jesus ist nicht leibhaftig, sein Leib, ins Leben gekommen. Er sagt, dass diese Auferstehung nur eine subjektive, eine persönliche Erfahrung der Jünger gewesen ist und nicht etwas, was man objektiv festmachen kann. Also, dass jemand anderes es bestätigen kann durch seine Augen als Zeuge. Andere Theologen sagen einfach, dass ja die Botschaft, die Jesus gebracht hat, viel wichtiger ist als diese Frage der Auferstehung. So versuchen sie, dieses Problem zu umschiffen. Welche Bedeutung misst denn die Bibel der Frage der Auferstehung zu? Wenn wir den ersten Korintherbrief lesen, das 15. Kapitel ist eigentlich ein meisterhaftes Kapitel. Also ich kann jetzt nicht auf alles eingehen, aber wenn jemand Zeit hat, dann kann er es zu Hause mal studieren. Sehr interessant, wie Paulus hier alles zu Papier bringt. Ich möchte den Vers 14 lesen. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 14. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Dieses Zitat aus dem 1. Korintherbrief ist an einige Menschen, Gläubige aus der Korinthergemeinde gerichtet, oder Mitglieder, die irgendwann meinten, dass es keine Auferstehung aus den Toten gäbe. Es gab da so Einflüsse aus anderen Religionen und Ansichten, so aus philosophischen Strömungen, und sie glaubten irgendwann, dass das nicht möglich ist. Er sagt ihnen hier ganz klipp und klar, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann brauchen wir gar nicht zu predigen. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann braucht ihr gar nicht zu glauben. Wir sehen hier an diesem Vers beispielhaft, wie entscheidend die Auferstehung Jesu für die Christenheit ist. Im gleichen Kapitel, im 19. Vers, sagt Paulus, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Wir sehen also, die Auferstehung ist der Grundpfeiler unseres christlichen Glaubens. Diese Auferstehung Jesu vor 2000 Jahren ist das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte und der Heilsgeschichte überhaupt. Also, das ist so wie ein Dominostein. Wenn der fällt, wenn diese Auferstehungsfrage nicht klar ist, dann fällt alles andere auch. Dann ist unser Glaube vergeblich. Der Manuel hatte vor kurzem in seinem Status ein schönes Zitat von Wolfgang Nestvogel, der gesagt hat, die Auferstehung ist der Haken, an dem der ganze Kronleuchter des Glaubens hängt. Wenn der herausfällt, dann ist alles andere auch kaputt. Im 15. Kapitel verdeutlicht Paulus, was das für Konsequenzen hätte, wenn die Auferstehung nicht geschehen wäre. Ich fasse es kurz zusammen. Dann wäre jede Predigt nutzlos, weil sie keinen Kern mehr hat. Jeder Glaube zwecklos, weil er keine Basis hat. Alle Prediger, die auf den Kanzeln dieser Welt stehen und gestanden haben, Lügner. Kein Mensch errettet vor dem Tod. Alle Menschen, die bereits verstorben sind und geglaubt haben, auf ewig verloren. Und alle noch lebenden Christen betrogen und belogen. Ihr Lieben, wie kann man angesichts dieser furchtbaren Konsequenzen sagen, dass im christlichen Glauben viel wichtiger ist, was Jesus gepredigt hat, als dass er wirklich leibhaftig auferstanden ist? Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, wer überhaupt Augenzeugen der Auferstehung gewesen ist. In den 40 Tagen zwischen seiner leiblichen Auferstehung und seiner Himmelfahrt ist Jesus mehrfach vereinzelten Menschen oder auch Menschengruppen erschienen. Diese Zahl der Zeugen ist bewusst in der Bibel aufgeführt und recht detailliert, um diese Wahrheit der Auferstehung zu untermauern. Wir finden 10 Erscheinungen in der Bibel, die verzeichnet sind. Wer hat Jesus Christus nach seiner Auferstehung denn alles gesehen? Maria Magdalena, eine Frauengruppe, sie ist nicht näher beschrieben, aber da steht die anderen Frauen. Petrus selbst, die 10 Jünger. Dann nochmal die Jünger, aber diesmal mit Thomas zusammen, also die 11 Jünger. Bei seiner Himmelfahrt, er ist den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus erschienen. Er ist in Galiläa erschienen. Er ist den 500 Brüdern erschienen, auf einmal. Er ist Jakobus und den Aposteln erschienen. Und auch Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Lasst uns hier aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 3 bis 8 lesen. Ich lese von Vers 6. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Also einige Beispiele von Augenzeugen. Der Brief an die Korinther wurde ungefähr 26 Jahre nach der Auferstehung verfasst. Deswegen schreibt Paulus, dass einige dieser Augenzeugen noch leben. Wer mochte, konnte damals sich auf den Weg machen zu diesen Augenzeugen und sich persönlich überzeugen, dass dieser Bericht über die Auferstehung wahr ist. Ein oder zwei Menschen können sich irren, weil sie vielleicht nicht ganz bei klarem Verstand sind. Aber bei 500 Menschen, da kann man nicht davon sprechen, dass das eine Halluzination gewesen ist oder eine Einbildung. Die Zahl der Zeugen ist so ausreichend und groß, dass die Auferstehung eine Tatsache ist. Wenn Historiker heute mit Quellen arbeiten, dann sind sie schon mit viel weniger Indizien zufrieden, um zu sagen, diese Quelle ist authentisch, sie ist glaubhaft. Und es waren nicht nur die Jünger Jesu, die seine Auferstehung bezeugen können, sondern auch Menschen, die nicht seine Freunde waren. Man könnte ja sagen, die sind ja befangen, die gehören ja zu ihm. Natürlich haben sie ein Interesse daran, dass er irgendwie weiter in der Geschichte eine Bedeutung hat. Nein, auch Paulus, der ja ein Christenverfolger war, ist ihm begegnet und er war damals kein Freund von Jesus. Auch Jakobus, der Halbbruder Jesu, der war nicht sein Freund. Er hielt ihn für einen, der nicht ganz bei Verstand ist. Er hielt ihn wie von Sinnen, steht da in der Schrift. Aber es gibt noch weitere Argumente, die für die Auferstehung Jesu sprechen, nämlich die Verwandlung der Jünger nach diesem besonderen Ereignis. Diese Jünger Jesu waren völlig andere Menschen, nachdem Jesus ihnen begegnet ist. Petrus ist ein Beispiel. Wenige Wochen davor hat er Jesus so bitter verraten. Nun aber tritt er an Pfingsten auf, wie so ein gewaltiger Prediger, furchtlos, total überzeugt von der Sache und führt Diskussionen mit den jüdischen Theologen. Wir wissen von den Jüngern, von einigen wissen wir mit Sicherheit, dass sie den Märtyrertod gestorben sind. Ein Mensch, der sich die Auferstehung einbildet oder der sich auf irgendwelche Behauptungen von anderen verlässt, stirbt bestimmt nicht für eine Sache. Man muss schon wirklich fest überzeugt sein, dass das wahr ist, was da damals in Jerusalem passiert ist. Der Glaube an die Auferstehung ist die Wahrheit, die den Christen damals und heute die Kraft gibt, Verfolgung, Leiden, Folter und sogar manchmal den Tod zu ertragen. Die Argumente für die Wahrhaftigkeit der Auferstehung lassen sich noch weiterführen. Man kann da noch viel mehr anführen. Aber wir wollen es bei diesen einigen Beispielen belassen und uns nun im Hauptteil anschauen, warum die Auferstehung von solch hoher Bedeutung für uns heute ist. Ich komme jetzt zum ersten Punkt. Die Auferstehung, sie bestätigt zahlreiche Prophetien aus dem Alten Testament. Die Auferstehung Jesu wurde im Alten Testament wiederholt, mehrfach prophetisch angekündigt. Und Paulus und Petrus zitieren beide diesen prophetischen Psalm, Psalm 16, der von der Auferstehung Jesu spricht. Dort heißt es in den Versen 9 und 10, Psalm 16, Vers 9 und 10, darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Es kann sich hier nicht um den Verfasser des Psalms handeln, weil der verstorben ist und der sehr wohl im Totenreich gelandet ist. Die Rede ist ja von jemandem, der heilig ist und so schnell wieder aufersteht, dass er gar nicht die Zeit hat zu verwesen. Und das gilt nur für Jesus. Er blieb nur kurze Zeit im Grabe und ist nicht verwest. Es entsprach Gottes Ratschluss, seinem Plan, dass Jesus den Kreuzestod stirbt und er, der Vater, ihn dann wieder auferweckt. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die Auferstehung beweist, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes war. Viele Menschen sind heute einverstanden, wenn man sagt, dass Jesus ein guter Mann war, der ganz vernünftige Lebensweisheiten, gute Lebensprinzipien hatte. Und es werden sich viele finden, die sagen, dass Jesus sogar ein Prophet von Gott war. Ja, wenn wir mit Muslimen zum Beispiel sprechen, sagen sie, Jesus ist auf jeden Fall ein guter Mann gewesen, ein guter Prophet. Der ist ganz wichtig, auch für uns. Aber wenn wir sagen, dass Jesus der Sohn Gottes leibhaftig war, dann ist es vorbei mit dem Konsens, mit der Übereinstimmung. Dann erfahren wir Widerspruch. Das wollen heute viele Menschen nicht mehr akzeptieren. Genauso war es auch damals. Der Hohe Rat der Juden und die Priester und Ältesten beschuldigten ihn ja der Gotteslästerung, weil er den Anspruch erhoben hat, der Sohn Gottes zu sein. Das können wir in Matthäus Kapitel 26 nachlesen. Und als Jesus dann gekreuzigt war, da war der römische Soldat, dieser Hauptmann, der einer der ersten, der da erkannte, dass dieser Jesus, der am Kreuz hing, wahrhaftig Gottes Sohn war. Er sagt, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Durch seine Auferstehung hat Jesus einen dicken Strich unter seine Behauptung gezogen, dass er der Sohn Gottes ist. Gibt es einen stärkeren Beweis für die Sohnschaft als die Auferstehung? Mir würde nichts einfallen. Paulus schreibt an die Römer im Kapitel 1, Verse 3 und 4, über Jesus Christus, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch, und das ist wichtig, erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten. Also Paulus argumentiert hier, dass Jesus sich als Sohn Gottes bewiesen hat, weil er aus den Toten auferstanden ist. Da braucht es kein anderes Argument mehr. Das ist hinreichend. Wir kommen zum dritten Punkt. Die Auferstehung unterstreicht die Glaubwürdigkeit der Worte und Lehre Jesu. Jesus hat ja mindestens dreimal angekündigt, also den Jüngern, dass er ausgeliefert, gekreuzigt wird und am dritten Tag wieder auferstehen wird. Das können wir, wenn wir zum Beispiel das Matthäus-Evangelium lesen, in den Kapiteln 16, 17 und 20 nachlesen. Und genau so, wie er es angekündigt hat, genau so hat sich alles buchstäblich erfüllt. Und wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre er ein Lügner und ein falscher Prophet. Aber so steht alles völlig in Einklang mit seiner Lehre. Denn Jesus hat zum Beispiel gesagt in Johannes Kapitel 12, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. So wie ein Samenkorn, wir hatten schon davon gehört, die Tage, in der Erde stirbt und danach reiche Ernte hervorbringt, so hat auch Jesu Tod viel Frucht gebracht, nämlich die Errettung unzähliger Menschen. Wir sind der lebende Beweis dafür. Kommen wir nun zu einem absolut wichtigen Aspekt der Auferstehung. Die Auferstehung bestätigt, dass Gott der Vater das Opfer des Sohnes als legitimes Zahlungsmittel für die Sünde angenommen hat. Legitim bedeutet als gültiges, akzeptables Zahlungsmittel angenommen hat. Durch einen Menschen, durch den Adam, kam die Sünde in die Welt mit der furchtbaren Konsequenz des Todes. Jesus ist der neue Adam, das lesen wir. Der neue Mensch, durch dessen Auferstehung die Konsequenz das ewige Leben mit Gott ist. Jesus sagt über den Zweck seines Kommens und seines Dienstes in Matthäus Kapitel 20, Vers 28, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und in Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 31 heißt es, Gott beglaubigte seinen Sohn für alle Menschen, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Diese Beglaubigung ist eine Bestätigung. Ich möchte so einen Vergleich anführen. Wenn wir einen Kauf tätigen wollen, dann müssen wir oft zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten wählen. Vor allem im Internet. Da muss man dann so anklicken, welche Zahlungsmöglichkeit uns passt oder möglich ist. Und dann kann man manchmal mit Visa-Card zahlen oder mit Mastercard oder mit anderen Online-Zahlungsmöglichkeiten. Manchmal geht das auch gar nicht, dann müssen wir nur bar zahlen. Ne? Und hier ist es auch ähnlich vom Prinzip. Gott akzeptiert nur eine Zahlungsart für die Sünde, nämlich das Blut seines Sohnes. Am Kreuz rief Jesus, es ist vollbracht. Im Griechischen ein Wort, Tetelestai. Und die Auferstehung Jesu ist das Amen Gottes, des Vaters, auf dieses vollbrachte Werk. Wir sehen hier, dass Gott der Vater das Erlösungswerk seines Sohnes legitimiert. Er ist zufrieden. Er hat Genugtuung erfahren und sein heiliger Zorn ist besänftigt. Wir sehen also, dass nur einer uns erlösen kann, nämlich der Sohn. Jesus ist also das Lösegeld für alle, die kein Zahlungsmittel haben. Deswegen sagt Jesus überdeutlich von sich selbst in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist das einzige gültige Zahlungsmittel für uns Menschen. Diese alte Schuld wurde durch Jesus beglichen. Gott der Vater ist einverstanden mit diesem Weg. Er hat diese Zahlung akzeptiert. Der fünfte Punkt. Die Auferstehung sichert uns zu, dass wir vor Gott als gerecht empfunden werden. Im Römerbrief Kapitel 4, da geht es um den Glauben Abrahams und seine Rechtfertigung vor Gott. Und dann lesen wir in den Versen 23 bis 25, es geht um die Rechtfertigung dort, Römer Kapitel 4, 23 bis 25. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. So wie Abraham, so werden alle anderen Gläubigen aus Glauben gerechtfertigt, nämlich an seinen Sohn, der für uns gelitten hat und auferstanden ist. Schaut mal hier, wir haben zweimal die Betonung dieses Gedankens in Vers 24 und 25, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat und noch einmal um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Der Gedanke ist also besonders wichtig. Sechster Punkt. Die Auferstehung gibt allen Gläubigen Gewissheit, dass der Tod endgültig besiegt ist. Schon damals, ganz früh in der Menschheitsgeschichte, als die ersten Menschen in Eden gesündigt hatten, da kündigte Gott ihnen einen Erlöser an. Das ist so das sogenannte Protoevangelium in 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Dieser Stich in die Ferse, das ist Jesu Tod am Kreuz. Er, der durchbohrt worden ist. Und diese Handlung, dass der Kopf zertreten wird, steht symbolisch für den Sieg Jesu über die Sünde, über den Teufel und den Tod. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, Kinder, dann hätte der Schmerz, den der Tod mit sich bringt, kein Ende. Wenn jemand stirbt, dann sind wir doch traurig, oder? Und stellt euch vor, wir hätten keine Hoffnung, dass es ein ewiges Leben gibt. Dann wären wir die ganze Zeit traurig. Paulus schreibt triumphierend im Korintherbrief, im gleichen Kapitel, Kapitel 15, den Vers 54. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Und später, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Dieser Stachel ist so wie ein Infekt, der den Tod zur Folge hat. Aber Jesus hat diesen Stachel entfernt, er hat ihn zerstört. Kommt zum siebten Punkt. Die Auferstehung gibt allen Gläubigen die Gewissheit, dass sie eine herrliche Zukunft vor sich haben. Im letzten Buch der Bibel, da sagt Jesus über sich selbst in dieser Vision, die Johannes hat, Offenbarung Kapitel 1, in den Versen 17 und 18, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Wenn jemand die Schlüssel hat, dann hat er die Kontrolle. Dann hat er das Sagen, dann entscheidet er, wann die Tür geöffnet oder geschlossen wird. Und Jesus hat die absolute Macht über den Tod. Er sagt, ich war tot. Also ich war nicht scheintot. Ich war tot und siehe, und da kommt so ein starker Ausdruck, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist aber auch der Erste, der auferstanden ist, der ewig auferstanden ist. Und wir dürfen dies genauso durch seine Kraft. Für uns ist das ein Trost, weil wir wissen, dass der Tod für Jesus kein Problem ist, weil er der Herr des Todes und des Lebens ist. Weil er den Tod bezwungen hat, wird er auch uns erwecken können. Die Bibel spricht da an anderer Stelle auch von diesem Erstling aus den Toten. In 1. Korinther Kapitel 6, Vers 14 lesen wir, das ist ein wichtiger Vers, der mir so wichtig geworden ist. 1. Korinther 6, Vers 14. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Das heißt, die Auferstehung Jesu ist die Garantie, die Versicherung, dass auch wir zum neuen Leben auferstehen werden. Diese Begebenheit in Matthäus Kapitel 27 in der Passionsgeschichte, als die Erde bebt und die Entschlafenen plötzlich auftauchen, diese Heiligen, ist auch so eine merkwürdige Stelle, da laufen auf einmal tote Leute rum, das muss gruselig gewesen sein. Aber dies zeigt ja auch, dass der Tod nicht endgültig ist. Schon da, in der Passionsgeschichte, zeigt Gott, was noch kommt. Ja, das ist ein Beleg dafür, dass das ist die erste Bestätigung Gottes, dass dieser verklärte Leib ewig leben wird bei Gott. So die meisten Theologen sagen, dass die dann auch in den Himmel gefahren sind oder verschwunden sind. Es wäre schwer vorzustellen, wenn die dann nochmal dann leben und dann nochmal sterben und dann wieder auferweckt. So, also die Ich gehe auch davon aus, dass diese Menschen dann verschwunden sind, aber als Zeichen für einige Zeit in Jerusalem zu sehen waren. Und als Jesus auferstanden ist, bekam er diesen neuen Leib, den Herrlichkeitsleib. Er konnte einfach durch Türen und Wände gehen, was bei den Jüngern, obwohl sie Jesus kannten und wussten, dass er ziemlich verrückte Sachen machen kann, die für uns Menschen einfach undenkbar sind, trotzdem waren sie entsetzt. Es war dieser Herrlichkeitskörper, den wir in der Ewigkeit haben werden, der nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Er altert nicht, Materie ist kein Problem, man geht einfach durch. Und den werden wir auch bekommen, wenn wir angekommen sind nach unserer Reise hier auf der Erde. In Philipper Kapitel 3, Vers 21 heißt es, Jesus Christus, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, durch die Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Also hier ist auch dieser Gedanke, dass wir einen neuen Leib bekommen werden, einen Leib der Herrlichkeit, durch diese Kraft, die einfach alles sprengt, was unsere Vorstellungskraft eben nicht fassen kann. Und so möchte ich mich an euch heute auch richten, liebe Zuhörer. Wo du auch stehst, so persönlich in deinem Glaubensleben, glaubst du fest daran, dass Jesus Christus nicht nur in seiner Botschaft, sondern wirklich leibhaftig aus den Toten auferstanden ist? Wir kommen nun zu einigen praktischen Anwendungen und Schlussfolgerungen für unser Leben heute als Christen. Welche Konsequenz hat also die Auferstehung für uns? Die Auferstehung, sie bestätigt uns, dass jedes Wort, das Jesus gesagt hat, wahr ist und dass wir unser Leben auf ihn bauen können. Der Name Jesu ist ein Fels, auf den wir wirklich unser Lebenshaus, unser ganzes Leben stellen können. So wie es in manchen Liedern heißt, ja, zum Beispiel, keiner wird zu Schanden, der auf ihn vertraut. Das ist ein bekanntes Lied. Niemand. Und deswegen wichtig für uns, dass wir fest an diese Auferstehung glauben. Sie ist der Drehpunkt und Angelpunkt unseres Lebens. Es reicht nicht, an einen Jesus zu glauben, der tolle Ideen, Vorschläge für die Lebensgestaltung hätte, sondern wir müssen an einen Auferstandenen, an einen lebenden Jesus glauben, wie der nächste Vers bezeugt, in Römer Kapitel 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Da gibt es keine halben Sachen. Ja, wir müssen daran glauben, dass Gott ihn auferweckt hat. Wenn jemand nicht an die Auferstehung Jesu glaubt, dann kann er auch nicht das ewige Leben erlangen. Die Grundlage für die Rettung ist denn dann nämlich nicht gegeben. Wenn Jesus tot geblieben ist, wenn er tot geblieben wäre, dann würden wir auch nicht leben können in der Ewigkeit mit ihm. Zum zweiten Punkt, die Auferstehung gibt uns Kraft zum Leben in der Nachfolge und im Dienst. Ihr seht hier diesen Vers, mein Lieblingsvers aus der Bibel. Den sieht man oft auch auf Grabsteinen oder bei Beerdigungen wird er oft gelesen. Aber ich glaube, das ist nicht nur ein Vers für Beerdigung, sondern ein Vers, der, ich weiß nicht, man kann es nicht besser sagen. Ich finde, das sind so majestätische Worte, das spricht so eine Gewalt daraus. Keine zerstörerische Kraft, sondern eine Kraft des Lebens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und die Frage, die Jesus danach stellt, steht auch so in Johannes. Glaubst du das? Jesus sagt hier nicht, ich war die Auferstehung, sondern ich bin. Das gilt bis heute. Das ändert sich nicht. Ich glaube, wir neigen dazu als Menschen und auch als Christen dazu, irgendwie so zu vergessen, dass Jesus tatsächlich lebt, dass er wirklich da ist. Und einer sagte mal, es muss ja alles gut werden, weil Jesus auferstanden ist. Es gibt keine endgültigen Katastrophen, weil Jesus die größte Katastrophe für uns geklärt hat. Das Wort Gottes fordert uns dazu auf, diese Kraft, die Jesus auferweckte, in Anspruch zu nehmen. Ja? Zum Beispiel in Epheser 1,17. Ich werde diese Stelle jetzt nicht lesen. Aber jeder Gläubige bekommt diese Kraft für das Leben in Christus. Dieselbe Kraft, da ist davon geschrieben, die Jesus auferweckte, ist uns in Jesus gegeben. Oder wir lesen in Kolosser Kapitel 1, Vers 27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es gibt Christen, die haben gesagt, ich habe von einer Christin gehört, dass dieser Vers ihr Glaubensleben völlig verändert hat. Sie hatte so ein unerfülltes Glaubensleben und sie hat gesagt, dann war sie auf einer Freizeit und dann hat dieser Vers sie so gepackt, der hat ihr Leben total verändert. Dieses Bewusstmachen, dass Christus in uns lebt, dass er lebendig ist, Und diese Hoffnung, dass dieser lebendige Jesus in unseren Herzen da ist und uns auch in die Ewigkeit führen wird, das hat ihr Leben umgekrempelt. Und dieser Jesus wirkt in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Er ist lebendig. Den kann man nicht mehr kreuzigen. Er ist lebendig und diese lebendige Kraft, die muss sich in unserem Leben zeigen. Es ist immer wieder faszinierend, wenn man so manchmal den Teerbar so sich anschaut, dann sieht man manchmal Pflanzen, die da so rauskommen. Dann fragt man sich, wie schafft es eine Pflanze, durch den Teer, durch den Asphalt durchzuschlagen? Wie ist das möglich? Aber so ist auch das Grab Jesu gewesen. Es konnte den Herrn des Lebens nicht halten. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und die Auferstehung Jesus, sie motiviert uns zur Heiligung. Das ist der dritte Punkt. Der Tod Jesu und seine Auferstehung, sie fordern uns auch auf, der Paulus schreibt auch darüber ganz viel im Zusammenhang mit der Taufe, für die Sünde zu sterben, zu leben. Ja? In Römer 6, Kapitel 6, Vers 11 heißt es, also auch ihr Christen, ihr Gläubigen, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir sollen uns auch als Auferstandene betrachten, als Wiedergeborene zu einem neuen Leben und entsprechend unser Leben gestalten. Und unser Leben, wenn wir ganz ehrlich sind, gibt darüber Zeugnis, wie sehr wir an die Auferstehung glauben. Denn dieser Glaube muss sich Bahn brechen, so wie diese Pflanze, die durch den Asphalt schlägt. Sie muss sich in unserem Leben, dieser Glaube, dieses Zeugnis muss sich zeigen. In einem Lied heißt es, wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Wie viel mehr von der Auferstehung? Ich glaube, der Liederdichter hat auch damit gemeint, dass die Auferstehung, dass er davon nicht schweigen kann. Aber da kann man keinen guten Text dazu schreiben, deswegen hat er das Wort Kreuz genommen. Aber ich möchte es nochmal so betonen, ja, das kann nicht für uns etwas sein, was wir für uns persönlich behalten, sondern das muss etwas sein, was uns erfüllt und auch, dass wir bereit sind, anderen gerne davon zu erzählen. Ich komme zum letzten Punkt. Die Auferstehung Jesu gibt uns Hoffnung auf die Erlösung. Die Aussicht auf ein ewiges Leben nach dem Tod, auf ein Wiedersehen mit unseren Verwandten, mit unseren Freunden, ist ein starker Beweggrund für Menschen auch heute, das Evangelium anzunehmen. Das ewige Leben ist einfach so verlockend für uns alle, wenn wir ganz ehrlich sind, dass wir gerne Gott glauben wollen. Wenn wir sterben, werden wir dort beim Herrn sein, wo ewige Freude ist. Hans-Peter Reuer hat gesagt, Christen sterben auch, aber sie sind keine Sekunde tot. Ein interessanter Gedanke. Wir werden nie tot sein. Der Beweis dafür ist die Auferstehung Jesu. In Philipper Kapitel 3, Vers 20 heißt es, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Wir erwarten ihn. Es ist gut, wenn wir ihn erwarten. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was die Auferstehung nämlich alles bedeutet. Ich sage nicht, dass diese Liste vollständig ist. Das sind so 7 Punkte, die ich herausgearbeitet habe. Die Auferstehung bestätigt zahlreiche Prophetien über Jesus aus dem Alten Testament. Zweitens, die Auferstehung beweist, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes war. Drittens, die Auferstehung unterstreicht die Glaubwürdigkeit der Worte und Lehre Jesu. Viertens, die Auferstehung bestätigt, dass Gott der Vater das Opfer des Sohnes als gültiges Zahlungsmittel für die Sünde angenommen hat. Fünftens, die Auferstehung sichert uns zu, dass wir vor Gott als gerecht empfunden werden. Sechstens, die Auferstehung gibt allen Gläubigen die Gewissheit, dass der Tod endgültig besiegt ist. Siebtens, die Auferstehung gibt allen Gläubigen Gewissheit, dass sie eine herrliche Zukunft vor sich haben. Und die Anwendung daraus, die Auferstehung sagt uns, dass jedes Wort Wahrheit ist und dass wir unser Leben Gott anvertrauen können. Die Auferstehung gibt uns Kraft zum Leben, zur Nachfolge, Kraft für den Dienst. Die Auferstehung motiviert uns zur Heiligung. Wir sollen für die Sünde sterben und für Gott leben. Und die Auferstehung gibt uns Hoffnung, Hoffnung, die unser Herz erfüllt, dass wir erlöst beim Herrn ewig sein werden. Ich möchte noch einmal diesen Vers lesen, und wünsche mir, dass wir diesen Vers mitnehmen und darüber nachdenken, den wir hier auch nochmal sehen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das?